Ja, viele von euch haben wahrscheinlich schon gewartet und gewartet und gewartet. Wann ist es denn endlich soweit? Wann wird es eine, ja, neue Folge in die Ohren geben? Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Und ja, nach der kleinen, aber feinen Sommerpause, ja, sind wir wieder zurück, bin ich wieder zurück mit einer neuen Ausgabe. Denn ja, jeder gute, oft gehörte Podcast, da ist schon der erste Versprecher, nimmt sich natürlich eine wohlverdiente, ausgedehnte Sommerpause. Kleiner Scherz am Rande. Ja, in den letzten Wochen hat sich eigentlich nicht so viel ereignet. Wir sind hier noch in Indien, beziehungsweise hier in Mumbai, besonders in der Monsunzeit. Also zurzeit regnet es täglich. Er hat am Anfang so ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen. Hier in dem, ja, Stadtteil, wo ich lebe, Malabar Hill. Dazu gleich auch noch mehr. Das ist wie so eine Art Landzunge, könnte man sagen. Uns erwischt es hier nicht so hart. Andere Stadtteile sind betroffen. Ihr habt ja sicherlich auch von dem Hochwasser in Deutschland und von der Flutkatastrophe etwas mitbekommen. Ich hoffe, ihr seid nicht betroffen. Wenn doch, so habe ich auch einen Spendenlink an diese Folge gepackt, wo man unterstützen kann. Ja, vor allem das Ahrtal, wo ich auch schon des Öfteren war, auch zum Wandern auf dem Rotweinwanderweg, war auch sehr betroffen. Dernau unter anderem, Ahrweiler. Also ja, es ist sehr traurig, was sich dort abgespielt hat, aber auch hier hat man mit Hochwasser zu kämpfen. Auch hier steht das Wasser in den Straßen oftmals. Einige Todesopfer wurden auch schon gezählt in den letzten Tagen. Geht medial halt leider so ein bisschen unter. Finde ich ein bisschen schade, dass es da nicht so berichtet wird oder nicht so drüber berichtet wird. Ja, weil es sicherlich nicht so in dem Ausmaß rüberkommt oder ja, es einfach noch nicht so viele Opfer zu beklagen gibt und der Monsun ja eh jedes Jahr mit aller Regelmäßigkeit und Intensität hier zuschlägt. Ja, ansonsten herrscht auch hier immer noch Lockdown, ich würde mal sagen mittelstarker Lockdown, also die Geschäfte für den täglichen Bedarf sind immer noch geöffnet, sind jetzt auch länger geöffnet. Natürlich haben Bars und Clubs beispielsweise immer noch zu, auch Kinos und so weiter. Aber ja, alles für den täglichen Bedarf kann man weiterhin einkaufen. Man merkt auch, dass der Straßenverkehr wieder zugenommen hat. Ja, man fragt sich natürlich, wann hier alles so ein bisschen zur Normalität zurückkehrt. Ihr habt ja von der, ja, Indien-Variante und dann umbenannt in Delta-Variante gehört, die jetzt quasi so den Großteil aller Corona-Infektionen ausmacht. Seitens der Bundesregierung in Deutschland zählt Indien ja nun nicht mehr zum Virusvariantengebiet, sondern nur noch in Anführungszeichen handelt es sich um ein ja, Hochinzidenz- bzw. Hochrisikogebiet. Das heißt, der Alltag ist hier so ein bisschen, ja, oder hat einen so total im Griff. Viel unternehmen kann man halt nicht. Vor allem jetzt in der Monsunzeit, wobei ich auch so ein bisschen das Spazieren oder Laufen wieder für mich entdeckt habe. Vor allem auch im Regen kann man das ganz gut machen. Ist dann mal doch irgendwie eine willkommene Abwechslung, wobei die erhoffte Abkühlung dann ausbleibt. Es bleibt ja dennoch heiß hier. Ja, ansonsten, ich habe auch meine zweite Impfung mit AstraZeneca 3000 hinter mir. Hatte diesmal nur leichte Nebenwirkungen, nachdem ich ja nach der ersten Impfung ja ziemlich zu tun hatte. Vor allem direkt am Folgetag mit Fieber, ja, auch Halsschmerzen und so ein bisschen so Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Konnte eigentlich kaum aufstehen, so wirklich. Das war jetzt wesentlich entspannter, aber ich habe so den Eindruck, es sind mildere Nebenwirkungen, aber die haben sich etwas länger gezogen. Also ich hatte so 2, 3, 4 Tage diese Müdigkeit und immer auch mal leicht erhöhte Temperatur. Aber das ist alles überstanden. Bin happy, dass ich jetzt halt doppelt geimpft bin. Und ja, auch nochmal ein Dankeschön an die Beteiligten, dass es hier möglich gemacht wurde. Ansonsten möchte ich euch noch so zwei, drei kleine Anekdoten mit auf den Weg geben, bevor ich dann so richtig auch ins Hauptthema dieser Folge einsteigen möchte. Und zwar war ich hier beim Friseur. Anfangs konnte ich das ja noch im Hotel machen, in dem ich gelebt habe. Dann habe ich auch mal wieder selber meine Haarschneidemaschine in die Hand genommen. Das Ergebnis war dann eher schlecht als recht. Und dann habe ich mir gedacht, so, du suchst jetzt mal den Friseur auf. Natürlich hatten die auch lange zu, aber als es dann hieß, dass auch diese wieder öffnen, ja, ging es ganz schnell. Ich habe ein paar Nachbarn hier angesprochen, Mensch, wo geht ihr denn immer so hin? Und dann haben sie mir die Anna genannt und da bin ich dann auch hin, so nicht mal 50 Meter von hier entfernt, also sehr angenehm, auch eine sehr angenehme Atmosphäre dort. Die hat mich dann gleich begrüßt. Ich habe dann Platz genommen. Wir haben dann locker einen Plausch gehalten, wie das halt so ist beim Friseur. Also das ist auch hier nicht anders. Man redet übers Wetter und wo man herkommt und ja, wo man schon so gewesen ist, was man erlebt hat. Das war sehr angenehm. Ich war auch irgendwie der einzige Kunde zu der Uhrzeit, weil das doch sehr individuell ist wahrscheinlich auch momentan und die Kundenzahl oder die Anzahl der Kunden reduziert bleiben muss. Aber ich Volldepp habe dann natürlich nur meine EC-Karte bei gehabt nach dem Haarschnitt, hatte also kein Bargeld dabei. Was machst du jetzt? Ich gefragt, ja, Kartenzahlung, nee, lieber Cash und so weiter. Naja, ich dann irgendwie typisch deutsch, dachte, naja, der Automat ist jetzt gute 500 Meter weg. Dazu müsste ich ja irgendwas als Pfand wahrscheinlich da lassen. Hab ihr dann irgendwie gestikuliert, ob ich meinen Personalausweis, meinen Reisepass, wie auch immer, da lassen soll oder meine Tasche irgendwie als Pfand. Und sie guckte ganz irritiert und meinte dann, nee, dann hol doch schnell Geld. Ich warte hier, jetzt kommen gleich noch zwei Kundinnen und ich bin da. Kannst das Geld auch morgen bringen oder die Woche irgendwann, egal. Also da habe ich dann wieder gemerkt, dieser Vertrauensbonus, der einem hier entgegengebracht wird, der sucht seinesgleichen. Das ist schon immer ziemlich, ja, wie soll man das beschreiben? Also ich weiß nicht, ob man da schon so sehr deutsch dann denkt irgendwie, dass man dann ja eine Gegenleistung erbringen muss. Aber nee, die hat mich dann losgeschickt. Ich bin natürlich dann gleich los. Wurde ja gerade frisch frisiert und geföhnt und so weiter und das ging dann bergauf. Ich dann gleich wieder geschwitzt wie sonst was und habe dann schnell Geld abgehoben, bin wieder zurück. Sie war dann überrascht, dass ich schon nach 5 Minuten gefühlt wieder da war. Dann habe ich meine Schulden beglichen und bin mit einer freshen Frisur nach Hause. Ich war auch wieder in meinem Supermarkt des Vertrauens einkaufen. Da gab es dann auch wieder zwei Geschichten, die sich da ereignet haben. Ich war dann auf einer kleinen Laufrunde unterwegs Richtung Hanging Gardens. Die Hanging Gardens hier in Mumbai, die sind wie ein Park, kann man sagen, auch bekannt als Ferozesha Mehta Gardens. Ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie halbwegs richtig ausgesprochen. Das sind angelegte Gärten auf so einer erhöhten Terrasse, also wie so ein terrassierter Park, kann man sagen, die sich hier auf der Westseite von Malabar Hill, also meinem Stadtteil hier sozusagen, direkt gegenüber dem Kamala Nehru Park befinden. Das sind so 10, 12 Gehminuten von hier und der Park bietet halt einen Blick auf den Sonnenuntergang über dem Arabischen Meer und da gibt es so ein paar Hecken, ziemlich viele Hecken sogar, die in Tierformen quasi geschnitzt sind. Der Park wurde bereits 1881 von Ulhas Gapokar über dem Hauptreservoir von Bombay entworfen und angelegt. Einige hier sagen, dass somit das Wasser vor potenzieller Kontaminierung geschützt wurde. Also es wurde über einem Wasserreservoir errichtet und auch interessant aus der Luft betrachtet. kann man diesen oder auf dem an den angelegten Gehwegen im Park die Buchstaben PMG, also für Ferrosecha Meta Gardens, in Kursivschrift erkennen. Als ich es abgelaufen bin, habe ich es nicht sofort gemerkt. Vielleicht hat man ja irgendwann mal die Möglichkeit, das aus der Luft zu betrachten. Naja, dann war ich auf dem Rückweg völlig durchnässt, also auch vom Schwitzen natürlich, aber auch, weil es dann regnete. Bin dann in den Laden rein, dachte mir, ach na, wenn ich eh schon auf dem Weg bin, dann kann ich da noch ein paar Kleinigkeiten holen. Und wie immer, die Mitarbeiter dort sind da direkt lächelnd auf mich zugestürzt, hilfsbereit, freundlich wie immer. Haben die Sachen mitgepackt und ja, ich hatte 1500 Rupien dabei. Das sind ziemlich genau 17 Euro. Und ich musste dann aber irgendwas um die 1650 bezahlen. Naja, und ich habe dann auch wieder gesagt, ja, dann lasse ich halt erstmal was hier. Ich kann ja nochmal wiederkommen oder komme morgen dann lege ich einen Saft oder irgendwas beiseite und zahle eben nur das. Nee, die guckten mich an, sagen, hä, wie willst du denn was hier lassen? Warum denn? Kannst du irgendwann zahlen? Ist kein Thema, ne? Und das sind dann eben noch diese 150 Rupien. Also ich war schon wieder überwältigt. Ich meine, das ist natürlich ein mickriger, kleiner Betrag, aber man müsste sich mal vorstellen, man geht irgendwie in Köln in einen Rewe und sagt dann, ja, 8,89 Euro, jetzt habe ich aber nur 8 Euro dabei, da zahle ich irgendwann mal. Ja, Junge, heißt das sind noch alle, ne? Da kriegst du dann erstmal einen Schlag in den Nacken mit einem Holzkant. Also nee, da war ich schon wieder sehr überwältigt und ja, bin dann aber natürlich direkt nach Hause, um das Geld zu holen. Weil ja, ich hatte es ein bisschen ausgerechnet, ja, mit 1500 müsste ich hinkommen, aber dann keine Ahnung, irgendein Preisreduziert-Schild habe ich dann wohl falsch gelesen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ist dann der Gehörlose, Namenlose, wie auch immer, ich weiß immer noch seinen Namen nicht, ist dann mit, hat mir direkt einen Regenschirm angeboten und naja, ich musste dann halt wieder zu diesem Automaten, zu dem ich auch nach dem Friseur besuchen musste und der hat mich dann wirklich begleitet, ne, mit diesem Regenschirm. Dann habe ich das Geld abgehoben und naja, natürlich hat der mir nur 500er Scheine rausgegeben und ja, dann haben wir irgendwie, wie mache ich ihm das jetzt klar? Er strahlte dann irgendwie, hat mich dann wieder bis vor meine Tür gebracht quasi und habe ich gesagt, naja, ich habe jetzt irgendwie nur 500er, dann habe ich schon überlegt, ob ich jetzt einfach irgendwen anspreche zu wechseln, um diese 150 noch zu begleichen und natürlich ein kleines Trinkgeld mitzugeben. Aber er kramte dann noch irgendwie Wechselgeld aus der Tasche und wir beide strahlten dann, haben uns so quasi mit der Faust dann so per Handschlag verabschiedet, also wie man das heutzutage halt so macht. Und ja, bin dann halt dann nochmal irgendwann hin und dann ist er wieder mitgekommen, hat dann sogar die Taschen getragen und alles, obwohl es dann gar nicht so stark geregnet hat. Aber ich da irgendwie mit Regenjacke und meinen Laufschuhen und ja, wäre da irgendwie beinahe ausgerutscht und hätte mir einen doppelten Kreuzbandriss zugezogen und da bergauf irgendwie, als das Wasser dort abfloss und er stiefelte da vor mir in seinen Sandalen und Poloshirt da mit den Tragetaschen vorne weg. Also es wäre wieder ein schönes Bild gewesen, wenn man das fotografiert hätte. Also es hat wieder sehr Spaß gemacht dort. Es gibt immer irgendwie immer was zu erzählen, obwohl wir uns gar nicht verstehen können. Aber oft Blicke und Gesten sagen dann doch mehr als Worte. Naja, ich will jetzt mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Und ja, jetzt habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, was der Titel der Folge bedeutet. Also ja, ich hatte es sowieso schon mal vor, aber Auslöser der Folge oder weshalb ich mir Gedanken gemacht habe, war dieses ganze Fiasko um die Regenbogenfarbe zum EM-Spiel, unter anderem dann Deutschland gegen Ungarn, das in München ja stattfand, dann diese ganze Debatte, die allgemein ausgelöst wurde mit der Regenbogenfarbe oder der Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Und ja, da jetzt ja auch im Juni der Pride Month stattfand und mir natürlich als ja, quasi Beteiligter das Thema sowieso am Herzen liegt. Und ja, jetzt auch die ganzen Christopher Street Days, also die CSDs, weltweit laufen und stattfinden, halt je nach Regeln und Abstandsregeln, die jetzt so aktuell gelten. Jetzt Anfang August, glaube ich, müsste der in Berlin stattfinden. Oder nee, Ende Juli, glaube ich, genau. Der zweitgrößte halt nach Köln, in Deutschland zumindest. Der Kölner, der findet ja dann Ende August statt. Amsterdam und Hamburg unter anderem sind dann am 7.8. datiert. Ja, und ich möchte halt so ein bisschen auf die Lage, wie sieht es rechtlich so aus mit der LGBT-Community in Indien und speziell natürlich hier in Mumbai eingehen, weil es auch von euch, von einigen ZuhörerInnen da ja Feedback gab. Wie sieht es da eigentlich so aus? Erzähl doch mal, mach doch da mal eine Folge drüber. Hatte ich, wie gesagt, auch vor und ihr habt mich da so ein bisschen bestätigt. Und ja, es ist natürlich ein sehr heikles, umfangreiches Thema, und ich möchte mal so ein bisschen vielleicht mit der Begriffsklärung anfangen. Also LGBT oder LGBTI oder LGBTIQ sind natürlich mehrere Abkürzungen und ja, steht halt für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, geschlechtlich und queer, wenn man das so zusammenfasst. Das I kann dann eben noch für intersexuell stehen. Ja, gibt wie gesagt etliche andere Varianten dieses Akronyms. Wie gesagt, dann im englischsprachigen LGBT, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender. So wird es da verwendet. Genau, häufig werden dann eben Buchstaben hinzugefügt, wie etwa Q wie Queer oder auch Questioning. Also heißt, wer sich dann eben noch nicht so sicher ist, wozu er sich so zugehörig gefühlt, wenn man diese Schubladen eben braucht. Und das I, wie gesagt, für intergeschlechtlich. So weit, so gut. Diese Abkürzungen, ja, stehen aber auch so ein bisschen in der Kritik. Vor allem Personen, die sich eben in ihrer sexuellen Orientierung oder ja, geschlechtlichen Zugehörigkeit zwischen diesen etablierten zweigeschlechtlichen Kategorien, lesbisch, schwul oder eben Transfrau oder Transmann, verorten, finden sich in den Buchstaben LGBT eben nicht gut repräsentiert. Und wollen eben häufig auch gar nicht auf einen dieser Buchstaben festgelegt werden. Ja, um der von ihnen gewünschten Offenheit, der Zugehörigkeit auch gerecht zu werden, wird meistens dann noch ein Sternchen hinten angehängt. Man kennt das ja auch dieser ganzen Gender-Debatte momentan. Ich finde es eigentlich eine gute Sache, wenn man sich jetzt nicht irgendeinen Buchstaben zusortieren möchte, und dieses Sternchen steht dann eben für weitere. Aber naja, es gibt natürlich wie mit allem auch hier wieder für diese Ergänzung Argumente dagegen. Ja, wenn man jetzt aus Sorge, jemand könnte von der allgemeinen Definition jetzt ausgeschlossen werden, entweder nur noch ein möglichst vollständiges Akronym oder queer als eine Art von Sammelbegriff für alle verwendet wird, ist es eben dann nicht mehr möglich, die spezifischen Lebenslagen oder unterschiedlichen Gruppen zu erkennen, weil das ja dann zu sehr wahrscheinlich verallgemeinert wird oder über einen Kamm geschert wird. Naja, alles ein bisschen schwierig. Dennoch finde ich ganz gut, dass eben auch mit dieser ja, großen Community mittlerweile doch viele Personen, Lebensideen, Sexualitäten abgedeckt werden, würde ich es jetzt mal so formulieren. Aber ich werde auch auf alle noch eingehen. Das ist ein ziemlich umfangreiches Thema, wie gesagt. Ich packe da auch noch einen Link in die Beschreibung der Folge. Was bedeutet bisexuell? Was ist eigentlich ein Cis-Geschlecht? Dazu komme ich jetzt. Denn diese unterschiedlichen Definitionen von Gruppen, die spiegeln sich eben auch in einigen Studien wider. Ich habe auch noch nachher am Ende der Folge eine ganz interessante Studie gefunden, auch mit Bezug auf Indien. Ja, steigen wir mal so ein bisschen ein. Also ja, Lesben und Schwule, viele von euch sind vielleicht Teil dessen oder kennen jemanden, der eben ja jetzt so böse Zunge, der eben nicht normal ist, ja, was ich mir dann halt auch immer wieder anhören muss. Ja, das ist ja nicht normal, oder wer ist denn bei euch der Mann in der Beziehung und dergleichen. Aber kurz gesagt, Lesben und Schwule sind eben Personen, die sich zu Personen des gleichen Geschlechts hingezogen fühlen. Also Frau liebt Frau oder Mann liebt Mann. Ja, und die normalen, gesunden Menschen, kleiner Scherz, die also heterosexuellen Menschen, die fühlen sich eben zu Personen des gegensätzlichen Geschlechts hingezogen. Also wie Mami und Papi. Ne? Ja, und es gibt natürlich auch bisexuelle Menschen, die sich zum gleichen, aber auch zum gegensätzlichen Geschlecht hingezogen fühlen. Vielleicht habt ihr auch in letzter Zeit öfter gehört, was ist ein Cis-Mann beispielsweise. Ein cis-geschlechtlicher Mensch identifiziert sich mit dem Geschlecht, das ihm oder ihr bei der Geburt zugewiesen wurde. Also zugewiesen, ich finde diesen Begriff schon kritisch, aber ja, es ist eben so. Du kommst auf die Welt. Der Arzt stellt fest, ein Junge, alles klar, das kommt dann in deine Geburtsurkunde, in deinen Pass später, du bist ein Junge oder eben ein Mädchen. Und dann, wenn du sagst, okay, mit 24, mit 35 oder wie alt auch immer, ja, alles klar, ich bin immer noch ein männliches oder des männlichen Geschlechts oder des weiblichen Geschlechts zugehörig, fühle mich immer noch so, dann bin ich eben ein cis-geschlechtlicher Mensch. Wie sieht es eigentlich bei transgeschlechtlichen oder transsexuellen oder eben trans-Sternchen-Menschen aus? Das ist dann eben anders. Also entspricht die geschlechtliche Zugehörigkeit nicht dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, ja, dann spricht man eben von transgeschlechtlichen Menschen, also zum Beispiel Jungen werden mit weiblichen Körpermerkmalen als quasi Mädchen geboren. Dann spricht man von Transjunge, Transmann oder Mädchen werden eben mit männlichen Körpermerkmalen als Transmädchen oder Transfrau geboren. Im Laufe des Lebens, ja, kann eben der Wunsch nach einer rechtlichen oder auch medizinischen, ja, Geschlechtsanpassung auch entstehen. Kenne auch im persönlichen Umkreis einige, die das hinter sich haben. Ich bewundere das echt, finde das echt stark, wenn man sagt, okay, ich höre zu, Leute, ich bin als Mädchen geboren, aber rein hormonell oder rein optisch beispielsweise fühle ich mich dann doch eher als Mann. Und ja, dann, es war ja sehr lange auch tabuisiert, es ist ja auch immer noch hier und da, aber ja, man kann abschließend sagen, eben die geschlechtliche Zugehörigkeit gibt eben keine Auskunft über die sexuelle Orientierung. Es gibt da unter anderem eben auch genderdiverse Menschen, die sich eben ja keinem der zwei Geschlechter zuordnen oder sich dort nicht verorten. Die sehen sich eher so zwischen den Geschlechtern oder sind ja zum Beispiel einem dritten Geschlecht zugehörig, wobei dann eben Transgender alle transgeschlechtlichen Zugehörigkeiten umfasst. Dann gibt es eben auch noch intergeschlechtliche Menschen oder man spricht auch von intersexuellen Personen oder jemand ist einfach nur intersex oder bezeichnet sich als inter. Da ist es dann so, die körperlichen Geschlechtsmerkmale entsprechen eben nicht den medizinisch etablierten ausschließlich weiblichen oder eben männlichen Erscheinungsformen. Teils zeigt sich die Intergeschlechtlichkeit schon bei der Geburt, indem sie am äußeren Erscheinungsbild des Körpers eben erkennbar ist. Oder auch ja erst später im Leben, zum Beispiel während der Pubertät. Ich habe da letztens eine sehr interessante Reportage auf Arte gesehen, wo es eben auch um intersexuelle Menschen ging, die sich dann in Frankreich getroffen haben. Da ging es auch um eine Künstlerin, einen Künstler aus Deutschland. Fand ich eine sehr aufwühlende Geschichte. Packe ich den Link auch gerne an diese Folge ran. Auf jeden Fall sehr sehenswert, geht auch sehr nah. Vor allem der eine Franzose, der dann seinen Lebenspartner heiratet und auch Vater als auch Mutter sozusagen seines Sohnes ist. Also sehr spannend, sehr interessant, diese Lebensgeschichte. Das packe ich noch in die Beschreibung der Folge. Was ist eigentlich queer? Ja, gute Frage. Das wird heute halt oft verwendet, um insgesamt von nicht-heterosexuellen und nicht-cis-geschlechtlichen Menschen zu sprechen. Es war halt ursprünglich wirklich mal eine abwertende Bedeutung oder das Wort hatte eine abwertende Bedeutung im Sinne von, ja, ihr seid abweichend oder abartig, nicht der Norm entsprechend oder eben schräg. Hat sich so ein bisschen seit den 90er Jahren in eine mehr selbstbewusste, stärkende Selbstbeschreibung, ja, umgewandelt. Sicherlich hat da auch damals die Serie Queer as Folk so ein bisschen seinen Teil dazu beigetragen. Da steht halt, oder in der Definition, wobei ich halt finde, für die Queer gibt es keine total geradlinige, stigmatisierende Definition. Nicht heterosexuell, nicht cis-geschlechtlich. Ich sage zum Beispiel auch immer zu einem guten Kumpel von mir, du kommst mit in die Schwulenbar, du bist dabei, du kommst mit zum CSD, du würdest jederzeit auch für unsere Rechte als du als heterosexueller Mann, als Cis-Mann würdest jederzeit für unsere Rechte eintreten. Auch du bist dann irgendwie queer, auch wenn du natürlich hetero bist und irgendwie eben nicht abweichend oder abartig oder schräg, wofür die Definition mal stand, bist. Aber naja, was ist Heteronormativität? Das ist natürlich das, was auch viele stört oder nervt, gerade in dieser LGBT-Bewegung. Dieses Familienbild Mama und Papa, und da gibt es halt nichts anderes. Das ist ja, wofür zum Beispiel diese Bewegung da im südwestdeutschen Raum, wo es dort immer wieder Demos gibt, die sich dafür die normale, in Anführungszeichen, Familie einsetzen. Also Heteronormativität ist eben die gesellschaftliche Norm, wo es eben nur diese zwei Geschlechterkategorien weiblich und männlich sowie eben das Gegengeschlecht gibt und das gegenseitige Begehren zwischen Frau und Mann. Und es gibt eben nur das. Und es ist natürlich naturgegeben und wird einfach nicht hinterfragt. Sexuelle oder geschlechtliche Vielfalt, also eine nicht heterosexuelle Orientierung oder eine nicht cis-geschlechtliche Zugehörigkeit gibt es in dieser Norm eben nicht. Und in diesem ganzen Zusammenhang mit schwul, lesbisch, bisexuell gibt es natürlich auch ein Coming Out. Und es ist natürlich immer die Frage, ist so etwas notwendig? Macht man das? Muss man das tun? Ich persönlich finde halt, jetzt kommt wirklich meine persönliche Meinung, es ist halt schon eine Last, die da von einem abfällt. Man ist dann mehr man selbst. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber man ist einfach befreit. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es raus, jetzt weiß es jeder und man muss diese Spielchen nicht mehr spielen, man muss sich nicht verstecken, man kann einfach sagen, hier, ich war auf einem Date und es war wirklich interessant und vielleicht treffe ich ihn dann wieder und dann Punkt und alle so ihn, okay. Und ich finde auch in den letzten Jahren, es ist halt immer weniger oder es spielt immer weniger eine Rolle. Es wird halt einfach hingenommen, es ist völlig in Anführungszeichen normal geworden. Und so ein Coming Out, also was ich so dazu auch gefunden habe, oder habe auch viel darüber nachgedacht, wie kann man so eine auch eine gendersensible Schreibweise definieren. Dabei ist halt wichtig, dass da gleichermaßen sprachliche Kriterien, also grammatikalische Korrektheit, Lesefreundlichkeit, inhaltliche Kriterien, natürlich ja auch Offenheit, Vielfalt sexueller oder geschlechtlicher Zugehörigkeiten da eben auch zu erfüllen. Und ja, es gibt ja auch dieses Gender Gap beispielsweise, die dann die notwendige Offenheit so ein bisschen da auch zum Ausdruck bringen soll. Oder ja, dieser Unterstrich halt, ne? Das ist dieser Gender Gap. Ja, aber um es kurz zu machen, ja gut, jetzt habe ich es sowieso schon nicht kurz gemacht. Ich kann nur jedem raten, der sich in dieser Rolle oder in dieser Situation befindet, ein Coming Out kann da auf jeden Fall helfen, weil es einfach auch, ja, vielleicht für Verständnis sorgen kann, weil es Verstehen hilft, sei es durch Familienangehörige, Freunde, Kollegen. Ja, aber das ist wirklich jedem selbst überlassen, und man eben auch oft auch in Social Media beispielsweise liest, jetzt als zum Beispiel sich der NFL-Spieler geoutet hat. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ich glaube Carl Nassib hieß er, genau. Und da stand dann drunter, ja, das spielt doch heute gar keine Rolle mehr, warum muss der sich denn outen? Oder auch jetzt der NHL-Profi Prokop. Ich finde sowas eben wichtig, gerade in diesen, ja, heteronormativen Welten, in diesem Macho-Sport, ja, der harte Kerl, die harten Männer, da kann es keine verweichlichten Homosexuellen geben. Ich finde dieses Signal wichtig, denn es geht um Sichtbarkeit, um Akzeptanz, Toleranz, Respekt, und das haben die beiden sich mit dem Coming Out, gerade in dieser Profiliga, die so viele Millionen an Umsatz generiert und so viele Zuschauer hat, enorm wichtig. Und ich glaube, bei beiden sind auch die Trikotverkäufe in die Höhe geschossen. Und wenn dann ein Philipp Lahm sich dann hinstellt und sagt, nee, ich rate weiterhin jedem Profifußballer davon ab, sich zu outen, finde ich das sehr schwierig. Weiter verstecken und sich klein machen und wegducken bringt eben so gar nichts. Man muss frei raus, man muss es aussprechen, in die Welt hineinrufen. Ja, jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber ja, es muss einfach raus, und ich hoffe, dass irgendwann mal der Moment kommt, dass sich auch ein Profifußballer outet, und ich glaube, er wird ja besser aufgenommen, als das viele wahrscheinlich jetzt so irgendwie vermuten, wie die ganze Sache ausgehen würde. Ja, ich will jetzt mal so ein bisschen die Brücke schlagen, natürlich auch zu Indien, speziell hier halt in Mumbai. Und ja, auch Mumbai hat einen CSD, der nennt sich Queer Asadi Mumbai Pride March. Asadi bedeutet so viel wie Freiheit in Hindi und Urdu. Und das ist eigentlich auch mittlerweile so eine jährliche Pride-Parade. Man muss halt anmerken, dass Homosexualität hier weiterhin stark tabuisiert ist. Ja, das gibt halt auch hier natürlich, wie man das aus den, zum Beispiel vom Kölner CSD oder dem Berliner oder Hamburger kennt, immer so einen festen, eine feste Wegstrecke. Und hier beginnt diese Parade meistens am Govalia Tank, im Volksmund hier auch eher als August Kranti Maidan bekannt. Das ist ein großer Platz hier, und endet dann am Gabon Chaupati. Das ist ein recht populärer Strand, der auch schon oft so als Kulisse für Bollywood-Filme gedient hat. Und ja, diese Parade, Pride Parade, wird zusammen mit der Pride Week eben von den Queer Asadi Mumbai, also es ist mittlerweile eine geschlossene oder nicht geschlossene, aber eine zusammengeschlossene Organisation, abgekürzt QAM, organisiert. Das ist mittlerweile ein großes Kollektiv von Organisationen und eben auch Einzelpersonen, die sich eben hier für die LGBTQ Rechte, also für Rechte dieser Gemeinschaft einsetzen. Ja, und geplant war eben jetzt auch im Januar, Februar 2021 dieser Umzug, die Veranstaltung, aber naja, ihr könnt es euch denken, wegen Corona nicht stattgefunden. Ja, Teilnehmer sind wie eigentlich üblich natürlich Menschen mitten aus dieser Community, und man könnte sagen, deren straighte Verbündete quasi aus Indien, aber eben auch außerhalb, also beispielsweise Sri Lanka, fällt mir da auf Anhieb ein, aber auch von weiter weg. Ja, und der Pride March und auch die damit verbundenen Veranstaltungen, sind nicht nur eine Feier des Queer Pride, kann man sagen, sondern auch eine Plattform, um Gleichberechtigung im Allgemeinen, ja, zu fordern und eben auch zu fördern, kann man sagen. Es gibt da so ein paar Forderungen, dieses Queer Asadi March kann man recht allgemein halten. Das sind natürlich gleiche Rechte für LGBT-Community, das Ende der Diskriminierung von Mitgliedern dieser, ja, dass eben die Verfassung auch diese Person schützt, also den Schutz vor Diskriminierung aufgrund nur seines Geschlechts oder seiner Sexualität, dass es endlich eine rechtliche Anerkennung gibt für alle Mitglieder, gleiche Rechte, dass es eben nicht mehr diese Klassifikation männlich-weiblich in dieser Heteronormativität gibt. Ja, den Begriff habe ich ja gerade schon versucht, so ein bisschen näher zu erläutern. Und ja, sie wollen natürlich auch für eine Sensibilisierung sorgen in der Gesellschaft, eben für Rechte und Bestrebungen der Gemeinschaft, dass eben diese Praktiken, also jetzt schlage ich so die Brücke zu Indien, dass diese Praktiken der Zwangsheiraten endlich ein Ende haben, diese spezifische Sensibilisierung für medizinische Fachwelt eben bei der Behandlung von Mitgliedern der Gemeinschaft, also eben diese, ja, Cis-Geschlechtlichkeiten, dass es da eben auch Intersexualität gibt beispielsweise. Und klar, man will sich natürlich stark machen gegen Gewalt, gegen Hass, gegen Homophobie, Transphobie, auch innerhalb der Familien natürlich, aber auch Bildungseinrichtungen am Arbeitsplatz und auf öffentlichen Plätzen. Also sehr allgemein gesagt, könnte man sagen, ja, das ist ja bei jedem CSD irgendwie so. Man muss aber bedenken, dass die erste Pride-Parade in Indien erst 1999 stattfand, also gute 20 Jahre her. Und es ist noch ein langer Weg auch hier für die indische Gesellschaft. Und dass diese Forderungen jetzt erstmal sehr allgemein klingen, aber eben umso wichtiger sind, vor allem eben auch diese Zwangsheiratsgeschichte, zu der ich auch gleich noch eine Geschichte erzählen möchte. Hier in Mumbai selbst, ich habe ja eben von der Pride-Parade in Kalkutta erzählt, gibt es diesen Pride-March seit 2005 und seitdem findet der auch jährlich statt. 2008 kam dann eben diese offizielle Umbenennung in diesen Queer Asadi March und ja, ich will mal so ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Also der erste March fand damals 2008, genauer gesagt am 16. August statt, einen Tag nach dem Unabhängigkeitstag Indiens. Und damals waren gut 500 Menschen dabei. Ja, ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Da war eine indische Schauspielerin Selina Jaitley dabei, wer sie vielleicht kennt. Hauptthema damals war eben dieser Paragraph 377 des indischen Strafgesetzbuches, also der Indian Penal Code IPC, der erst im Jahr 2018 quasi abgeschafft wurde. Auch dazu möchte ich gleich noch kommen. Ja, während des Marsches damals, 2008, hielt Manvendra Singh Gohil eine Rede, ist hierzulande, aber auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Indiens erster schwuler Prinz. Der hielt da, wie gesagt, eine Rede und forderte unter anderem von den Briten eine Entschuldigung für die Aufnahme dieses Paragraphs 377 in das IPC. Und Manvendra wurde eben als Prinz einer hinduistischen Fürstenfamilie von Rajpipla geboren. Und ja, wen es interessiert, kann ich mal kurz erzählen. Also sein Vater ist Shri Raghubir Singh Rajendra Singh Sahib. Ich hoffe, es hat irgendwie halbwegs richtig ausgesprochen, der den Titel des Maharaja von Rajpipla 1963 übernahm. Also jetzt habt ihr auch wieder was gelernt. Nee, aber der Mann hat tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Werd hier auch den ein oder anderen Artikel zu ihm auch in die Folgenbeschreibung packen. Denn Manvendra ist im Jahr 1991 eine von seinen Eltern arrangierte Ehe eingegangen. Also da haben wir es, Zwangsverheiratung. Ja, jedoch ist diese Ehe nicht vollzogen worden, denn ja, direkt nach seiner Scheidung hatte Manvendra sein öffentliches Coming Out, hat gesagt, so und nicht weiter, bis hierhin und nicht weiter. Und ja, das ist schon ein spannender Typ. Er war zu Gast dann auch in verschiedenen Fernsehtalk-Sendungen, sogar bei Oprah Winfrey war er in der Show in den Vereinigten Staaten, und er hat zum Beispiel bei Undercover Princess in der britischen BBC 3 Reality-TV-Show mitgemacht, in der eben ja Mitglieder verschiedenster Königshäuser einen Decknamen bekommen und ja dann nach einer Partnerin oder einem Partner suchen und den dann hoffentlich finden. Manvendra ist auch Vorsitzender der Stiftung Lakshya Trust, die eben AIDS-Projekte hier in Indien unterstützt. Er ist im Vorstand der AIDS-Organisation Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health, kurz APCOM. Er ist Gründungsmitglied des Vereins Sexual Health Action Network. Seine Stiftung Lakshya Trust gewann 2006 dann unter anderem den Civil Society Award, und er hat auch 2010 das queere Magazin Fun gegründet. Also er hat schon auch hier für die Community einiges bewegt, nach wie vor. Ich glaube, ohne sein Zutun, ohne sein Engagement auch, wäre das Land jetzt noch nicht so weit, wie es jetzt ist. Und sicherlich wäre auch dann dieser Abschnitt 377 des IPC, wahrscheinlich würde er immer noch aufrechterhalten werden. Aber dazu gleich noch mehr. 2011 gab es den March dann natürlich auch. Das war dann schon der vierte Queer Azadi March. Der fand dann Anfang des Jahres statt, am 29. Januar. Und es gab dann erstmals eine ganze Pride Week, nämlich, die vorausgegangen ist. Und diese wurde dann von Anand Grover, Gründung oder er war der Gründer eines ganzen Anwaltskollektivs, die seit 2001 die NAS Foundation vertreten. Und die haben das Ganze eingeweiht damals, diese Pride Week. Die NAS Foundation, auch da kann ich noch einen Link reinpacken, die ist 1994 gegründet worden und setzt sich vor allem für Aufklärung ein, Aufklärung über AIDS, HIV, setzt sich für Prävention ein, klärt über Sexualität im Allgemeinen auf. Also eine sehr, ja, sehr, sehr wichtige Organisation, wie ich finde. Ein weiterer Schirmherr des damaligen dieser Pride Week war Vivek Patil. Der ist oder war Chief Executive von Hum Safar Trust. Das ist die ja mittlerweile älteste oder insgesamt älteste LGBTQI-Organisation in Indien. Die Pride Week fand, wie gesagt, damals zum ersten Mal statt, und das Interessante ist, es gab Drag-Shows, Lesungen, bestimmte Shopping-Aktionen, Podiumsdiskussionen und auch Filme wurden gezeigt. Es gab Live-Musik, Tanzkonzerte in einem Auditorium an der Carter Road und der SNDT University hier in Juhu, einem Stadtteil hier in Mumbai. Und ja, die Leute kamen in großer Zahl, also immer weniger Leute im Vergleich auch zu den Vorjahren trugen Masken und standen endlich zu ihrer Identität. Und man kann das schon als ziemlich revolutionär betrachten. Ja, und 2012 war dann der fünfte Pride March, auch wieder Ende Januar. Und ja, ganz Asien erlebte in diesem Jahr seinen ersten großen Flashmob bei diesen Feierlichkeiten, denn mehr als 2000 queere Personen haben an dieser Veranstaltung teilgenommen. Also so viele waren noch nie dabei. Es gab sogar Queer Games, die stattfanden im Vorfeld dieser Veranstaltung, und es gab wieder Live-Performances und Bands haben gespielt. Es gab einen Foto-Cartoon und auch einen Karikaturwettbewerb gegen Vorurteile. Also ja, finde ich, ist eine tolle Sache, wie sich das Ganze entwickelt hat. Beispielsweise dann im Jahr 2014 fand die Parade auch wieder Anfang des Jahres, diesmal am 1. Februar statt. Und ja, da war es wirklich die erste Parade oder Veranstaltung nach dem Urteil des obersten Gerichtshofes, diesen Abschnitt 377 des IPC aufrechtzuerhalten. Also ihr könnt euch sicher vorstellen, was da abgegangen sein muss, nachdem man jahrelang kämpft und sich dagegen wehren will und dann das oberste Gericht sagt, nö, wir halten daran fest. Und im Jahr 2015 waren es dann sogar schon über 6.000 Menschen. Klar, jetzt könnte man sagen, ja, Jung, das ist doch nichts. Hier in Kölle, da sind das immer eine Million Leute, klar. Aber es ist ja natürlich auch, wenn man das so in so einem Zeitstrahl sieht, wenn man eben bedenkt, dass ja, Homosexualität eben auch hier noch tabuisiert wird, finde ich das schon eine feine Sache, wenn es dann mit 500 Leuten startet und schon nach wenigen Jahren einige tausend Menschen teilnehmen. Und damals, wie gesagt, im Jahr 2015 waren es 6.000. Viele Eltern waren auch da, um ihre Kinder ja, zu unterstützen. Viele Aktivisten waren am Start, die sich eben für die Rechte von Homosexuellen einsetzen. Früher gab es auch einen Artikel, dass früher eben gelegentlich Mütter oder Schwester auch, oder eben Tanten dabei waren. Also die weiblichen Familienangehörigen haben es dann eher akzeptiert und toleriert. Aber diesmal waren eben auch Väter und Brüder Teil der Parade. Das finde ich schon ziemlich spannend. Und ja, dieser Marsch quasi hatte ein Hauptthema. Und das war Fakr. Fakr bedeutet so viel wie Stolz. Und ja, das passt ja dann zum Thema Pride auf jeden Fall. Auch hier waren wieder alle bunt gekleidet, einige mit Kopfbedeckung, viele Luftballons, Regenbogen, farbene Flaggen, ja, Parolen, Gesänge, Banner, Plakate wurden vorbereitet, die sich eben diesem Abschnitt 377 widersetzten. Und ja, im Jahr 2015 ist dann noch was Spannendes passiert. Im Januar, also kurz vor der Veranstaltung, wurde die transsexuelle Madukina in der Stadt Rajgarh, die hat etwa 150.000 Einwohner, in einem erzkonservativen zentralindischen Bundesstaat, muss man sagen, also Chhattisgarh ist gemeint, zu der Bürgermeisterin gewählt. Also finde ich dann schon ziemlich bemerkenswert. Ja, und im Jahr 2016 gab es dann wieder einen Umzug, auch wieder am August-Kranti-Maidan bis zum Opernhaus, über die Kennedy-Brücke und dann zurück zum Maidan. Es gab wieder Reden von Gleichberechtigungsaktivisten wie Harish Iya oder auch hier Chitra Palekaras sowie Manoj Baipaji, dem Hauptdarsteller des Bollywood-Films Aligarh. Vielleicht kennt ihn der eine oder die andere. Ja, die Crew des Films war halt anwesend und auch Mahendra Singh Gohil gehörten zu den mehr als 7.000 Teilnehmern. Ja, und die ja, Drehbuch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich glaube, der Drehbuchautor von dem Film, der hat sich dann irgendwie während der Parade auch als schwul geoutet. Und auch hier eben waren wieder viele Drag Queens verkleidet. Einige waren als politische Persönlichkeiten oder Figuren aus der Geschichte oder in anderen Kostümen verkleidet. Die 9. Ausgabe fand dann 2017 statt. Das war dann mit rund 14.000 Menschen der bisher größte Marsch in Indien. Und ja, die Pride Week wurde dann zu einer ganzen ja, einmonatigen Feier ausgeweitet mit weiteren Initiativen, eben mit Fokus auf Minderheiten der innerhalb der Gemeinschaft. Und ja, was auch erwähnenswert ist, es war Mumbais erster frei zugänglicher Pride Walk. Also jeder, der lustig war, konnte einfach mitlaufen. Das kenne ich sonst so zum Beispiel vom Hamburger CSD, wo man sich einfach einreiht und mitläuft. Und was ich hier auch richtig cool finde, als ich das recherchiert habe, gab es zum Beispiel Rampen für den Zugang zur Bühne, es gab Gebärdensprachdolmetscher, es gab Abhol- und Bringdienste für Rollstuhlfahrer und eben andere freiwillige Helfer, die Menschen mit Behinderung oder Einschränkung unterstützt und denen geholfen haben. Das finde ich echt stark. Ja, und jetzt möchte ich halt zu diesem besonderen Jahr 2018 kommen. Da war dann eben die 10. Ausgabe der Pride Parade und ja, hier auch hier gab es wieder ein Hauptthema unter einem Hashtag, der sich dann nannte 377 Quit India und ja, das gewählte Thema der Organisatoren war natürlich ein Verweis auf diesen Paragraphen des Strafgesetzbuches, der, ja, ich will jetzt mal ein bisschen auf den Inhalt dieses Paragraphen eingehen, er kriminalisiert nämlich, jetzt kommt der zitierte Abschnitt, er kriminalisiert fleischlichen Verkehr gegen die Naturordnung. Und der wird eben oft dann als oder wurde als Instrument zur Verfolgung von Homosexualität verwendet. Ja, ja, was soll man dazu sagen? Da fällt einem auch nicht viel zu ein. Zu diesen ganzen Paragraphen könnte man eine ganze Folge bringen. Ja, ich möchte aber erstmal auf diese Parade eingehen weiterhin. Auch hier gab es eben wieder Gebärdensprachdolmetscher, mobile Taxis, es gab wieder Rampen als Zugang für Behinderte beispielsweise. Und ja, das war auch der 75. Jahrestag des Quit India Movement, in dem halt die Organisatoren verstärkt oder den Ruf nach Freiheit von repressiver Gesetzgebung verstärken wollten. Und ja, neben den ganzen Partys und Kundgebungen im Vorfeld der Pride-Veranstaltung oder dieses ganzen Monats gab es eben auch weitere Veranstaltungen, zum Beispiel hier die Sportveranstaltung für LBT, also für Lesbian, Bisexual, Transgender Frauen. Dann gab es das Queer and Political, eine Veranstaltung zur Analyse der politischen Haltung von Einzelpersonen innerhalb der LGBT-Gemeinschaft. Es gab ein Networking, Workshops, es gab Gespräche und Diskussionen, beispielsweise von Karim Ladak, der über seine Erfahrung mit LGBTIQ-Bewegung auf der ganzen Welt gesprochen hat. Auch hier, wenn ich dran denke, werde ich noch was in die Folgenbeschreibung packen. Und es gab auch ein Theaterstück unter dem Titel Ek Marav Bauk, ein Stück von Chetan Datar. Dazu habe ich leider nicht so viel gefunden. Ich habe nur gelesen, dass der Autor des Theaterstücks wohl nicht mehr lebt. Ich weiß nicht, seine Geschichte scheint relativ tragisch zu sein. Sein Theaterstück ja, behandelt nämlich, ich nehme mal an, es ist autobiografisch, das Coming Out eines jungen Mannes vor seiner Mutter, als er ihr eben das persönliche Tagebuch zum Lesen übergibt. Und durch das sie dann ja von seinen Kämpfen, aber eben auch Freuden erfährt, die er eben damit hat, ein schwuler Mann hier in Indien zu sein. Und das Stück wurde auch damals sehr emotional aufgenommen, weil es eben auch emotional aufgeladen ist und hat hier auch anschließend ja eine heftige und lebhafte Diskussion eben zum Thema Rechte von LGBTI-Menschen hier in Indien ausgelöst. Und ja, anschließend gab es auch noch das Mr. Gay World India Finale. Also dann habt ihr wieder was gelernt. Ja, und damals waren es auch rund 10.000 Teilnehmer immerhin. Also ein weiterhin starkes Wachstum oder hohe Teilnehmerzahl. Und immer mehr Teilnehmer fühlten sich auch weiterhin wohl und standen zu ihrer Identität. Es wurden immer weniger Masken als Versteck quasi genutzt. Und ja, irgendwo hat es dann auch zum Ziel geführt, denn jetzt will ich das mal so ein bisschen auflösen. Im Januar 2018 hat dann der Oberste Gerichtshof zugestimmt, zu einer Anhörung, einer erneuten Prüfung des Urteils aus dem Jahr 2013, wo sich eben auch die NAS Foundation wieder stark gemacht hat. Und so hat dann am 6. September 2018 der Gerichtshof einstimmig entschieden, in dem sogenannten Verfahren Navtej Singh Johar gegen die Union of India, dass dieser Paragraph 377 des indischen Strafgesetzbuches verfassungswidrig ist. So wird dann noch zitiert, soweit er einvernehmliches Sexualverhalten zwischen Erwachsenen des gleichen Geschlechts unter Strafe stellt. Also eine ziemlich sensationelle Meldung. Und ja, das ist halt jetzt wirklich gerade mal 3 Jahre her. Und ist eine sehr rasche, schnelle Entwicklung, aber irgendwie auch erst ein Anfang. Und ich glaube, da wird auch noch viel kommen und muss auch noch weiterhin viel passieren. Es geht um Sichtbarkeit und um Verständnis, um Aufklärung. Ja, 2020 beispielsweise haben die Polizeibehörden dann die Erlaubnis verweigert, die Parade abzuhalten. Offiziell hieß es aus Bedenken, dass es eben mit Protesten gegen das Gesetz zur Änderung der Staatsbürgerschaft in Verbindung stehen könnte. Das war hier auch Anfang 2020 ein ziemlich großes Thema. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema, würde zu weit führen wahrscheinlich. Ja, und wie ist die Lage heute jetzt so insgesamt eigentlich? Also man muss weiterhin anbringen, dass Indien kein Antidiskriminierungsgesetz hat. Ja, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Das muss man mal, ja, sollte man mal drüber nachdenken. Eine staatliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Paaren besteht weiterhin nicht. In den indischen Medien wird es allerdings, ja, muss man sagen, in zunehmendem Maße zumindest diskutiert. Das ist ja schon mal ein Anfang. Alles beginnt ja irgendwie mit einem Gespräch, muss man sagen. Und jetzt will ich mal ein paar interessante Fakten nennen. Denn Indien, trotz des ganzen, ja, Paragraph 377 und so weiter, unterstützt seit 2010 in der UN die Rechte von Homosexuellen als eine der wenigen Staaten. Ja, im November 2010 beispielsweise stimmte Indien in der UN-Vollversammlung für eine zunächst abgelehnte Erklärung, die die Todesstrafe für Homosexuelle verurteilt. Ja, krass auf jeden Fall. Und ja, oder hier ein anderes Beispiel: Im Juli 2011 stimmte Indien für die Verleihung des UN-Beraterstatus im UN-Wirtschafts- und Sozialrat an den queeren Weltdachverband ILGA. Finde ich auch interessant. Also es ist so ein bisschen, ja, vielleicht eine Art Doppelmoral. Man könnte das schon hinterfragen. Ja, im Gegensatz zu vielen anderen Staaten, in denen es eben strafrechtliche Verfolgung gegen Homosexuelle gibt, hat Indien zwar ja jederzeit ebenso diese Section 377 beibehalten. Allerdings hat Indien, anders als eben andere betreffende Staaten in der UN-Generalversammlung, meist für die Rechte der Homosexuellen gestimmt. Also interessante Entwicklung auf jeden Fall. Es gab auch neulich eine Umfrage, da habe ich auf queer.de einen Artikel zugefunden, auch den packe ich in die oder an die Folge ran. Denn man kann sagen, Indien ist mehr als doppelt so queer wie Deutschland. Ja, wie komme ich dazu? Also, mit 14% führt Indien die Liste an, gefolgt von Norwegen mit 10%, Brasilien und die USA mit 9% teilen sich eben den dritten Platz. Und ganz interessant finde ich, in Deutschland beispielsweise identifizieren sich dagegen nur 6% als LGBTQ+, genauso viele wie in China. Ja, beispielsweise mit 4% steht Japan an letzter Stelle, sei noch genannt. Viele wollten die Frage auch gar nicht beantworten. Aber Ich finde das schon ganz interessant, dass doch so viele, ich meine 14%, so viele sich eben dieser Identität zugehörig fühlen und auch offen dazu stehen. Ja, vermutlich hat diese Entwicklung auch dazu beigetragen, dass immer mehr Leute dazu stehen. Aber das ist dann doch so ein großer Unterschied auch zu, ja, Deutschland ist beispielsweise, wo es nur 6% sind. Ja, das ist eine Veröffentlichung von Statista, die auch sagen, ja, vermutlich sind es tatsächlich noch mehr. Und ja, haben auf die vielen UmfrageteilnehmerInnen verwiesen, die eben gar keine Antwort geben wollten. Beispielsweise in der Umfrage in Deutschland haben 17% gar nicht verraten, ob sie zu der Community gehören wollen. Ja, ich will hier nochmal zitieren, was Statista dazu meint. Natürlich kann das bei so einer privaten Frage wie der nach der eigenen sexuellen Identität viele Gründe haben. Zum Beispiel kann hier der Effekt der sozialen Erwünschtheit eine Rolle spielen. Und natürlich spielen hier auch kulturelle Aspekte eine Rolle. Ja, kann man auch so sehen. Diese soziale Erwünschtheit ist ja auch hier in Indien halt ein großes Thema. Ja, dass eben diese Verheiratung, diese Zwangsehe ist natürlich dann ein Thema. Aber es ist, glaube ich, eine rasante Entwicklung in den letzten Jahren. Ich glaube, die wird jetzt etwas stagnieren, aber es ist umso wichtiger, dass es weitergeht, dass man sichtbar bleibt. Ja, befragt wurden übrigens bei diesem Aufruf im Frühjahr 2021 zwischen 2.000 und 6.000 Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie ist so die Lage in Indien aktuell, wie sehen so die Rechte aus. Ja, bin ein bisschen auf den CSD eingegangen, auf diesen Paragraphen. Ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Auch wie es mit dem Podcast weitergeht, natürlich jetzt nach der Sommerpause sozusagen. Ich habe auf jeden Fall noch was für die nächste Woche in petto und was überlegt. Es wird zwar dann wieder sportlich, hat aber auch einen geschichtlichen Bezug, nachdem ich euch ja mit der Fußball-EM so ein bisschen auf den Keks gegangen bin, wird es da nochmal sportlich, aber keine Sorge, auf eine andere Art und Weise auf jeden Fall. Ja, bis hierhin möchte ich euch für die Aufmerksamkeit danken und ja, wir hören uns, bleibt gesund und dann macht's gut, Nachbarn.